Ich freue mich von ganzem Herzen, ein jedes begrüßen zu dürfen heute Abend. Ich möchte auch noch einmal still sein und beten. Herr, wir loben dich und wir preisen dich. Und ich möchte dir ganz herzlich danken für diese Möglichkeit, dich ins Zentrum zu setzen heute Abend. Und ich danke dir, dass ich weiß, dass du da bist, ganz persönlich, durch den Heiligen Geist. Und du verklärst dich und du zeigst uns den Vater. Und der Heilige Geist führt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und jetzt möchte ich für mich persönlich bitten, Herr. Herr, hilf mir. Ich möchte kein Wort zu viel sagen und keines zu wenig. Ich möchte diese Stunde dir einfach übergeben, Herr. Und aller Ruhm, alle Ehre gehört dir ganz allein. Du bist unser wunderbarer Gott. Und ich danke dir, du rufst uns zu. Fürchtet euch nicht. Und Herr, nimm du jetzt diese Stunde in deine Hand. Ich danke dir. Amen. Meine Freunde, wir haben zwei ganz große Kapitel in der Bibel, die uns von der Endzeit reden. Und wenn ich jetzt hier sage von der Endzeit, dann denke ich gar nicht an das Ende der Welt, sondern, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt mit großen Schritten einer ganz neuen Zeit entgegen. Freunde, Jesus muss wiederkommen. Sonst macht der Mensch diese Schöpfung, diese wunderbare Erde einfach kaputt. Das ist einfach unwahrscheinlich. Er muss kommen und er wird ja sagen, ihr habt meine Erde zerstören wollen und dann gibt es das Völkergericht. Also, wir sind ganz neu bei einer neuen Zeit. Und Freunde, wir haben ja nun dieses Thema, die Welt geht abwärts. Und ich frage mich, ob wir das wirklich einfach so leicht behaupten können. Die Welt geht abwärts. Meine Freunde, wenn wir die Tagesschau betrachten oder die Nachrichten hören, wenn wir da hören, wie da Menschen abgestochen werden, wie jetzt gerade wieder sich einer in die Luft gesprengt hat. Sie versuchen ganz unschuldige Menschen, die jetzt im falschen Moment am falschen Ort sind, zu vernichten, zu töten. Und das ist etwas ganz Besonderes, meine Freunde. Gut, ich weiß, wir haben Weltkriege hinter uns, alles Mögliche ist da passiert, das ist ganz ungeheuerlich. Aber, meine lieben Freunde, immer und immer wieder, wenn wir an diese beiden gewaltigen Kapitel denken, ich denke an Matthäus 24 und an Lukas 21, dann sagt der Herr immer, erschrecket nicht, fürchtet euch nicht, das muss zum Ersten alles geschehen. Ich möchte jetzt auf diese Dinge heute Abend gar nicht eingehen, sondern ich habe ein anderes interessantes Wort gefunden, das ich mit euch lesen will, und zwar im vierten Kapitel im Johannesevangelium. Und hier schlage ich einmal das 16. Kapitel auf. Johannes, Kapitel 16, und ich lese hier von Vers 2 an. Sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Das ist etwas ganz Neues, etwas ganz Unwahrscheinliches. Wer euch tötet, meint, glaubt, Gott einen Dienst damit zu tun. Freunde, ich hätte wieder heute Abend den Koran mitbringen können. In diesem Buch findet man ja alles Mögliche. Ihr interessiert euch und erinnert euch noch, dass ich euch einiges vorgelesen habe, ganz interessante Dinge, wo man nicht glaubt, dass das in diesem Buch ist. Aber das meiste ist doch so, da gibt es die Gläubigen, und die Gläubigen, das sind einfach die Moslem, und dann gibt es die Ungläubigen, und die müssen sich bekehren zum Islam, oder man muss sie umbringen, man muss sie töten. Meine Freunde, das steht ganz wortwörtlich, und ich denke an dieses neue, diese IS, dieser islamische Staat, der hat gesagt, dieser Mann, der da dieses Vater aufgemacht hat, beweist mir etwas anderes, ich habe das ganz klar in diesem Buch und so weiter. Also, die müssen umgebracht werden, und Jesus sieht das und sagt es: Sie werden euch töten und meinen, dass sie Gott einen Dienst damit tun. Einen Dienst. Meine Freunde, aber jetzt haben wir ja diese schrecklichen Kriege zwischen den Sunniten und den Schiiten. Es ist wirklich eine ganz besondere Zeit. Die Welt geht abwärts. Ich lese weiter. Ich komme zum Vers 3. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich kennen. Weder meinen Vater noch mich. Diese Bibel ist etwas ganz anderes. Meine Freunde, wir haben tatsächlich einen Vater, der sich über uns erbarmt, der uns beisteht, der uns den Sohn geschenkt hat. Und mit diesem Sohn, meine lieben Freunde, können wir glücklich leben hier, denn wir sind nie einsam. Er ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt, bis zu diesem Moment, wo wir diese Erde verlassen, wo wir sterben eigentlich nicht, sondern wir werden geholt und wir gehen heim. Wir sterben in das Leben hinein, das war eines meiner Themen in der letzten Woche. Ich möchte noch den Vers 4 lesen. Aber solches habe ich zu euch gesagt, geredet, auf das, wenn die Zeit kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, denn ich war bei euch. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin, sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Wir haben es hier mit den sogenannten Abschiedsreden zu tun. Freunde, er sagt, jetzt war ich bei euch und ihr bei mir, und jetzt ändert das. Ich gehe zu meinem Vater, der mich gesandt hat. Und darüber wollten eigentlich die Jünger gar nicht so reden, und sie wollten gar nicht so viel wissen. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass sie plötzlich ohne den Herrn Jesus hier sein müssten. Sondern ich will solches zu euch, weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauens. Aber, und jetzt kommt wieder das göttliche Aber, Freunde. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Parakletos, der Tröster, der Lehrer, nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommen wird, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht, um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Das ist die große Sünde der Endzeit, die große Sünde, meine lieben Freunde, am Ende dieses Zeitalters, dass sie nicht glauben an mich. Freunde, jawohl, irgendwie, man kann das noch annehmen, dass es eine höhere Macht gibt und es ist doch auch fraglich, wo diese Materie dann plötzlich herkommt oder wer die erste Zelle erschuf, denn bis jetzt konnte ja der Mensch Leben nie herstellen, er weiß zwar ganz genau, was da für Sachen sein müssen, ich denke jetzt an die Chemie und wie das ist, wie so eine Zelle aufgebaut ist alles, aber Freunde, das Leben, keine Mücke können sie zum Leben erwecken. Das ist einfach nicht der Fall. Also an eine höhere Macht. Aber meine lieben Freunde, es geht um etwas anderes. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, an den Sohn Gottes, den ewigen Sohn, der beim Vater war vor Grundlegung dieser Welt, dieser ewige Sohn, der gesandt wurde vom Vater, dieser Sohn, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, unsere Sünden auf sich genommen hat, am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, gen Himmel gefahren und von dort wird er wiederkommen, das glaubt die Welt nicht mehr. Und das ist der Grund, warum die Welt abwärts geht. Freunde, unbedingt. Und dann habe ich noch an etwas anderes denken müssen. Freunde, ich habe noch denken müssen an die Christenheit, an die Gemeinden. An die Kirchengeschichte. Und meine lieben Freunde, es ist etwas Hochinteressantes, wenn wir in der Offenbarung das Kapitel 2 und das Kapitel 3 sehen, dann haben wir da die Gemeinden von Ephesus bis zur Gemeinde in Laodicea. Und interessanterweise, Freunde, ist das eigentlich eine Mini-Kirchengeschichte. Ephesus, übersetzt die Luststadt, dort gab es eine große, wunderbare Gemeinde. Und das war die Zeit, Freunde, der Apostel, sie waren in einer Naherwartung. Und dann plötzlich haben sie gesehen, ja, so schnell geht das nicht. Es gingen jetzt Wochen, Monate, Jahre ins Land. Sie mussten wieder sich eine Existenz aufbauen. Ich denke jetzt an die Gläubigen in Jerusalem. Freunde, die hatten alles verkauft. Ihre Äcker, ihre Häuser. Dann haben sie das Geld den Aposteln gebracht. Die haben es verteilt. Sie waren alle Zeit, jeden Tag im Tempel, weil sie meinten, jetzt muss er kommen. Er hat doch gesagt, also, dass er bald wiederkommt. Und meine lieben Freunde, dann plötzlich erkaltete diese Naherwartung und auch diese Liebe. Und bei dieser Gemeinde in Ephesus sagt Gott, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und meine Freunde, das ist doch auch in der heutigen Zeit, in dem wir das Gefühl haben, ja, schon so viele Jahrhunderte haben wir auf die Wiederkunft Jesu gewartet, aber es ist doch einfach nicht gekommen und schon die Eltern haben daran gedacht, dass er jetzt kommt und die Entrückung, es kommt nicht. Und Freunde, dann sind wir in dieser Gefahr, dass wir die erste Liebe, diese Naherwartung, dass wir die verlassen. Aber Freunde, dann kommt eine Gemeinde nach der anderen. Und ich möchte heute Abend jetzt eigentlich auf zwei eingehen. Wenn ich hier lese, die Welt geht abwärts, dann möchte ich sagen, wir leben jetzt, Freunde, in der Zeit von Laodicea. Ich schlage das dritte Kapitel auf in der Offenbarung und ich lese von Vers 14 an. Und dem Boten, dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe. Das sagt, der Amen heißt. Stellt euch mal vor, das ist ein Name des erhöhten Christus. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist. Und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Freunde, das waren diese zwei Bäche. Von Hierapolis, das heutige Pamukkale in der Türkei, da kommen heiße Wasser von diesem Hügel runter, heiß, heiße Quellen. Und auf der anderen Seite, Freunde, kommt ein ganz kalter Bach. Und da ist Laodicea. Und das ist der Grund, warum jetzt diese Menschen dort in Laodicea ganz genau gewusst haben, was das bedeutet. Da ist es heiß, von der anderen Seite ist es kalt, und dann fließen diese beiden zusammen, und dann plötzlich ist es lau, und Gott sagt, ich werde dich ausspeien. Aus meinem Munde, weil du lau bist, wenn du doch heiß wärest oder kalt wärest. Aber weil du lau bist, meine lieben Freunde, das ist doch die Not in der heutigen Zeit. Und wenn ich an die großen Kirchen denke, Freunde, an Geld mangelt es denen doch nicht. Wenn ich da, meine Freunde, da an Deutschland denke, wenn ich an Köln denke, das ist eine der reichsten Diözesen da im Katholizismus, die haben Geld. Wenn ich an den Vatikan denke, der hat für Milliarden Gold, Freunde, weil man den Noten nicht trauen kann und so weiter. Da ist Geld, sie sind reich. Und Freunde, es gibt auch Gemeinden, die sind reich. Wir wollen gar nicht jetzt mit Fingern auf andere zeigen. Wir sind in dieser Zeit, wo es lau ist. Träge. Ich war jetzt gerade wieder in der großen Stadt im Norden Deutschlands. Freunde, dort hatten die, und ich habe das noch miterlebt, es sind nun schon ein paar Jahrzehnte her, eine Evangelisation gemacht. Und die wurde verlängert und verlängert und verlängert in einem großen Zelt. 3 Monate haben die evangelisiert. Und hat die Gemeinde mitgemacht. Den ganzen Tag haben die gearbeitet, am Abend schnell geduscht und sich umgezogen. Und dann waren die in dem Zelt und haben gesungen. Und Freunde, dann am Samstag, Sonntag haben sie eingeladen in der Stadt und so weiter. Das ist heute undenkbar. Wir sind durch den Reichtum, denn es geht uns eigentlich vor allem uns hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland, in Frankreich, unverdient gut. Im audiovisuellen Zeitalter sind wir, wird uns alles serviert, im Fernsehen, sogar Gottesdienste. Man kann es sich bequem machen aus dem Kanapé, Freunde. Und jetzt hat man das Gefühl, ja, es geht uns gut, wir haben satt, wir sind reich. Und der Herr sagt, nein, das seid ihr nicht. Jawohl, du sprichst, ich bin satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Und jetzt kommt der fantastische Rat. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, gereinigt also, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Und dann, meine lieben Freunde, sagt er auch, so sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet diese Trägheit, diese Müdigkeit, dieses Sattsein, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. Wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl, auf seinen Thron. Meine lieben Freunde, der Abfall vom großen echten Glauben. Wie ist das denn? Ich werde am nächsten Sonntag, meine lieben Freunde, ein ganz interessantes Thema haben: Zweifeln und Staunen. Wisst ihr, dann kommt die Wissenschaft, die sagt, was? Schöpfung, das hast du doch nicht gegeben. Es ist doch alles einfach so entstanden. Freunde, das ist auch ein Glaube. Ein Glaube an die Natur, an die Evolution. Und das sind ja nicht alles Dummköpfe. Ich muss nur gestehen, meine lieben Freunde, ich habe mich ja damit sehr, sehr befasst. Ich persönlich für mich bringe einfach nicht so viel Glauben auf, um das anzunehmen, dass das einfach so zufällig, ja ohne Schöpfer, ohne, ist einfach so jetzt geworden, das hat sich einfach so durch Jahrmilliarden, Freunde, ach diese Lichtjahre, wisst ihr, das ist ja unwahrscheinlich, wenn wir von diesen Dimensionen reden, dass sich das einfach so zufällig alles entwickelt hat. Jetzt von der Bibel ganz abgesehen, ich bringe einfach diesen Glauben nicht her. Das ist einfach für mich ausgeschlossen. Wir wollen aber jetzt eben doch die Sache ernst nehmen. Freunde, ich denke jetzt da an wirklich echte Wissenschaftler, die aus bestem Glauben und was sie da forschen, darüber reden. Und ich weiß noch, als ich ein Bub war, ich bin hier in Bern in eine besondere Schule gegangen, weil meine Eltern das so wollten, ins Seminar Muristalden hier. Das war eine gute Schule auch so. Und meine lieben Freunde, ich weiß noch, als wir dann da von der Kohle gesprochen haben, wie das entsteht, die Braunkohle, und dann nachher wird das immer schwärzer, nicht? Dann plötzlich ist dann das Letzte, das Anthrazit ist dann da, die Steinkohle, die schwarze Kohle, und wie lange das dauert. Und dann habe ich an die Schöpfung gedacht und an diese 6 Tage und dann der 7., der Ruhetag und so weiter. Und dann weiß ich noch, dann bin ich zu einem ganz guten Prediger gegangen. Das heißt, meine Mutter hat mich hingeschickt. Auf meine Fragen wollte sie nicht antworten, hat sie mich zum Prediger geschickt. Und es war eine schöne Stunde mit dem Mann, Freunde. Und ich habe mich gefreut an ihm, aber auf meine Fragen und auf mein Problem ist er überhaupt nicht eingegangen. Keine Spur. Und dann bin ich einenteils glücklich nach Hause gelaufen, weil das eine schöne Stunde war mit diesem hervorragenden Prediger. Auf der anderen Seite war ich enttäuscht, weil er mein Problem nicht erfasst hat oder es nicht erfassen wollte, mit mir darüber nicht reden wollte. Vielleicht hat er selber keine Antwort gewusst und so weiter. Er ging gar nicht drauf ein. Und ich weiß noch, Freunde, beim Heimlaufen habe ich gedacht, wenn ich einmal Prediger bin, das wollte ich werden, und Missionar, dann werde ich das nie tun. Dann werde ich immer auf diese Fragen eingehen. Und meine lieben Freunde, am nächsten Sonntag möchte ich da auch eben über das Zweifeln mal reden. Sind dir auch schon Zweifel gekommen? Oder warst du immer schon so überzeugt von allem? Oder gab es manchmal so eine Zeit, wo du plötzlich fragend wurdest? Oder wo plötzlich deine Kinder fragend werden? Deine Enkel? Meine lieben Freunde, einer meiner Enkel hat mir ein Buch gebracht, über 500 Seiten. Und jetzt der Opa, also der sollte jetzt doch das lesen. Das habe ich natürlich getan. Ich habe es nicht nur gelesen, ich habe studiert. Ich wollte dann mit ihm darüber sprechen. Dieses Gespräch kommt noch. Meine lieben Freunde, 2 und dann wieder staunen über die fantastischen Wahrheiten der Heiligen Schrift, die uns eigentlich auf alles Antwort geben. Man muss diese Schrift nur studieren, sich hinein vertiefen. Meine lieben Freunde, die Bibel lesen, sie durchforschen. Forschet in der Schrift. Und ich bin heute überzeugt, es gibt da gar keine Widersprüche, Freunde. Wenn ich die Bibel richtig lese, habe ich eigentlich Antworten auf alles. Es bringt mir gar nichts durcheinander. So wie der Geist Gottes mich lehrt durch sein Wort hindurch, habe ich gar keine Probleme. Das ist fantastisch. Ich werde am nächsten Sonntag auch darauf eingehen. Ich will euch ganz, ganz herzlich zu diesem nächsten Sonntag jetzt schon einladen. Meine lieben Freunde, jawohl, die Welt geht abwärts. Der Glaube wird in vielen erkalten aus einem Grund. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Freunde, die Wirren in der Natur, die nehmen wir wahr. Ich will darüber nicht sprechen heute Abend, auf diesen Lukas Kapitel 21. Aber dann eben auch dieses Erkalten der ersten Liebe. Freunde, dieses Lauwerden, dieses Abgewendetwerden von der Naherwartung, dass Jesus wiederkommt. Kommt er wirklich wieder? Können wir das wirklich mit Sicherheit wissen? Nach über 2000 Jahren, als er das gesagt hat, können wir das? Warum? Wann kommt er nun endlich? Freunde, ich werde auch versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Erwartet aber von mir kein Datum, bitte. Und erwartet von mir auch keine Jahrzahlen, wie lange es höchstens noch gehen könnte. Nicht so, nicht so. Also, ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Meine lieben Freunde, und ich komme jetzt zum zweiten Thema, Israel heimwärts. Ich will jetzt hier eine Stelle nur lesen. Wir haben schon oft miteinander über Israel gesprochen, aber ich habe jetzt da in diesem gewaltigen Propheten Jesaja eine interessante Stelle gefunden. Ich habe ja ein Seminar gemacht am Aachensee, Freunde, im Tirol, über diesen gewaltigen Propheten. Und hier möchte ich jetzt heute Abend das Kapitel 27 einmal aufschlagen. Jesaja, Kapitel 27, und ich lese hier einmal von Vers 2 an. Ich betone, ihr werdet es heraushören, zu der Zeit wird man singen von dem Weinberge des besten Weines. Ich, der Herr, behüte ihn und feuchte ihn bald, dass man seine Blätter nicht vermisse. Ich will ihn Tag und Nacht behüten. Gott zürnt nicht mit mir. Ach, dass ich möchte mit den Hecken und Dornen kriegen. So wollte ich unter sie fallen und sie auf einen Haufen anstecken. Er wird mich erhalten bei meiner Kraft und wird mir Frieden schaffen. Frieden wird er mir dennoch schaffen. Er wird dennoch, es wird dennoch dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdboden mit Früchten erfüllen, meine lieben Freunde. Es ist unvorstellbar, wie sich dieses Wort vor unseren Augen erfüllt. Wer die Golanhöhen kennt, wer diesen fantastischen Wein kennt, der dort oben auf diesem Plateau wächst, wisst ihr, dort ist europäisches Klima mit sehr viel Sonne. Dort sind Kirschen und Äpfel und Birnen, die dort wachsen. Unwahrscheinlich. Heute exportiert Israel in die ganze Welt. Es wird dennoch dazu kommen, dennoch, dass Jakob, Gott sei Dank steht hier Jakob und nicht Israel, sonst hätten sie das schon wieder vergeistigt. Es wird dennoch dazu kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdboden mit Früchten erfüllen. Wird er doch nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden. Und wird nicht erwürgt, wie seine Feinde erwürgt werden. Jakob, Israel. Sondern mit Maßen richtest du sie und lässest sie los, wenn du sie betrübt hast mit deinem rauen Sturm am Tage des Ostwinds. Darum wird dadurch die Sünde Jakobs versöhnt werden und der Nutzen davon, dass seine Sünden weggenommen werden, ist der, dass er alle Altarsteine macht, wie zerstoßene Kalksteine und keine Aschera-Bilder noch Sonnensäulen mehr bleiben, Freunde. Endlich keine Götzen mehr. Das wird aufhören. Das Land wird blühen. Die Wüsten werden grünen. Es wird ein Agrarwunderland werden und es ist es. Wer das nicht glaubt, der komme mit, meine lieben Freunde, dann gehen wir durch diese Wüste und wir sehen diese Kibbuzim, das ist das Mehrzahlwort für Kibbuz, die da mitten in der Wüste entstehen und Menschen, die sind da Idealisten, die freuen sich, sie haben Wasser in Hülle und Fülle wegen diesem unterirdischen großen See. Es ist einfach ein Wunder, dann diese Dattelwaldwälder, Dattelpalmenwälder, meine lieben Freunde, Tausende und Abertausende. Und ein solcher Baum braucht 800 Liter Wasser pro Tag. Und das Wasser haben sie. Wunder über Wunder. Und jetzt kommen die Menschen zurück. Sie werden rausgetrieben aus diesen Nationen. Und sie kommen nach Eretz Israel. Und meine lieben Freunde, stellt euch mal vor, es ist Jerusalem, die ewige Hauptstadt Israels. Hauptstadt Israels. Und Amerika hat das jetzt wirklich gesagt. Und Amerika hat auch gesagt, diese Golanhöhen da, wo die Syrer nur Kriegsmaterial raufbrachten. Und diese schrecklichen Dinger da pflanzten, die in die Luft gehen. Freunde, das ist jetzt Eretz Israel. Das gehört dazu. Die Bibel sagt es ganz klipp und klar, dass diese Golanhöhen, dieses Basan, dass das zu Israel gehört. Ja, jetzt sagt der Amerikaner wieder, jawohl, das gehört zu Israel. Meine lieben Freunde, und jetzt haben wir noch Judäa und Samarien. Das Land, Freunde, der 10 Stämme, das ist da, da gibt es jetzt diese Siedlungen, da ist die Diskussion. Meine Freunde, Israel kehrt heim. Heimwärts. Sie werden jetzt gejagt, weil der Antisemitismus wieder überhand nimmt. Ja, und wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Mein Thema heißt, die Gemeinde aufwärts. Die Gemeinde geht aufwärts. Ich habe hier wieder unser Inserat, Freunde. Ich bedanke mich, dass ich es wieder habe. Die Welt geht abwärts, Israel heimwärts, die Gemeinde aufwärts. Und man sieht es, es ist ein ganz kleines Inserat, man sieht es. Wegen meinem kleinen Bildchen da, ich bilde mir absolut nichts ein. Aber ich will euch etwas sagen, es ist der beste Blickfang, den man haben kann. Und ich denke nicht daran, darauf zu verzichten, warum auch. Man soll dieses kleine Inserat finden und sehen, dann ist es wunderbar. Ja, was ist denn nun mit dieser Gemeinde, die aufwärts geht? Meine Freunde, ich habe eine fantastische Stelle gefunden von einer Körperschaft. Und es ist die Körperschaft für diese Zeit heute. Und ich möchte euch das lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Lukas, Kapitel 12. Und Freunde, da lese ich einen einzigen Vers. Lukas 12, Vers 32. Hört mir zu. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Stellt euch mal vor. Da gibt es die Körperschaft der kleinen Herde. Es gibt in der Bibel eine Körperschaft der 144.000, 12.000 aus jedem Stamm. Sind alles Israelis. Dann gibt es die Körperschaft der unzählbaren Schar, die aus der großen Trübsal kommen, in der Offenbarung. Meine lieben Freunde, wir haben viele Körperschaften. Und das da hier ist jetzt die Körperschaft der kleinen Herde. Freunde, es ist eine kleine Herde. Wenn wir diese ganze Welt betrachten, auch wenn wir unser Europa betrachten, die Wiedergeborenen zu einer lebendigen Hoffnung, das ist eine kleine Herde. Freunde, die festhalten an diesem biblischen Glauben, das ist eine kleine Herde. Und zu dieser kleinen Herde ist nun geschrieben, es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Was für ein Reich? Das Himmelreich. Das Himmelreich, wo Jesus Christus der König sein wird. Das wird ganz fantastisch sein. Meine Freunde, ich komme zum Schluss. Wisst ihr, wir haben miteinander das letzte Buch der Bibel schon aufgeschlagen. Und ich habe euch das Sendschreiben, den Brief aus dem Himmel, den Brief Jesu Christi an seine Gemeinde gelesen. Ich sprach von dieser letzten Gemeinde, Laodicea. Aber Freunde, es gibt in dieser Endzeit noch etwas anderes. Und ich will es euch lesen, Freunde. Und dem Boten der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat die Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde dir geben aus der Satanas-Schule, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald. Und weil das da steht, Freunde, gehört das auch in die Endzeit. Dieses Sendschreiben an diese Gemeinde in Philadelphia. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommen und von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Meine lieben Freunde, weil der erhöhte Christus der Gemeinde in Philadelphia auch sagt, siehe, ich komme bald, gehört auch dieses Sendschreiben in die Endzeit, Freunde. Und wenn ich jetzt noch dieses Wort übersetze, Philadelphia, dann heißt es Bruderliebe. Meine lieben Freunde, zu wem gehören wir? Laodicea, träge, müde, reich, aber wir sind arm. Oder zu dieser Gemeinde, Bruderliebe, wir halten fest am Wort. Du hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Freunde, wir bekennen ihn, wir stehen zu unserer Überzeugung. Wir schämen uns nicht, wir haben zivil Courage. Wir wissen, dass der Herr Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz der Welt, das Licht der Erde. Siehe, ich werde geben aus der Satansschule, die da sagen, sie seien und sind's nicht. Und werde sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen. Freunde, da wird evangelisiert, da kommen Menschen zum Glauben und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld. Aha. Geduld tut euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut, die, weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist die große Trübsal, Freunde, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, halte es fest, dass niemand deine Krone raube. Wer überwindet, den will ich machen zu Pfeiler in dem Tempel. Meine lieben Freunde, wisst ihr, dass wir lebendige Steine sind. Du bist ein lebendiger Stein, mit dem Gott seinen Tempel baut. Und er richtet dich ab, dass du hineinpasst in diesen Tempel. Meine Freunde, Philadelphia, Die Liebe wird in vielen erkalten, aber Gott schenke es doch in uns nicht. Agape, diese Frucht des Heiligen Geistes, die Freude im Herrn, unsere Stärke für den Alltag, diese jubelnde Liebe, diese Frucht des Geistes. Meine Lieben, der Herr schenke es uns. Es stimmt, die Welt geht abwärts. Es stimmt, Israel heimwärts, der letzte Jude wird kommen. Es stimmt, die Gemeinde aufwärts. Meine Freunde, jetzt ist Jesus eigentlich auch auf sich gestellt. Wisst ihr, du, wie steht's mit deinem Gebetsleben? Wie steht's mit deinem Bibelstudium? Wie steht's mit diesem Enkyrios sein, in diesem Herrn drin sein, Enpneumati im Geist, mit dieser Freude des Heiligen Geistes, mit dieser Naherwartung? Gottes Kinder, der Herr helfe uns. Wir sind in dieser Endzeit. Es ist eine interessante Zeit. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Amen. Herr, wir kommen ganz demütig zu dir. Herr, ich danke dir, dass du in uns das gute Werk begonnen hast. Ich danke dir für dein Versprechen, dass du es vollenden wirst. Auf den Tag deiner Zukunft. Du wirst es vollenden, Herr, ich preise dich. Du hast uns so lieb, dass du uns bei dir haben willst in alle Ewigkeit. Dein Vater hat uns geschenkt und du willst, dass wir bei dir sind. Herr, jetzt wollen wir am nächsten Sonntag über den Zweifel reden, der sich manchmal einschlägt und einschleicht. Dieser Feind, der uns zuflüstert, sollte Gott gesagt haben, bist du sicher, ja, können wir das glauben? Und dann Gewissheit. Herr, Gewissheit, du bist ein wunderbarer Gott. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann können wir wieder staunen über die Gebetserhörungen, über das Erleben mit dir im Alltag. Herr, ich preise dich. Und jetzt möchte ich dir herzlich danken. Du hast meine Freunde wieder hierher gebracht, Herr. Ich möchte, dass du sie ganz besonders segnest, wenn sie jetzt nach Hause gehen. Und wir danken dir auch für die Liebe, die in unserer Mitte ist. Herr, ich bring dir alle, die leiden, alle die, die krank sind. Herr, du sendest dein Wort und machst uns gesund, Herr, dein Wort, diese Medizin. Und weck uns. Herr Jesus, du sagst, seid wach, alle Zeit und betet. Herr, das musst du in uns bewirken, durch den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du das tust. Und wir rühmen deinen wunderbaren Jesusnamen. Amen. Amen. Ich möchte euch, Freunde, noch ein Wort mitgeben von Hudson Taylor. Das ist der China-Missionar, ein ganz gewaltiger Mensch. Die China-Inland-Mission hat er gegründet. Und dieser Mann sagt, nur am Fuß des Kreuzes sehen wir uns selbst und die Welt und Gott im rechten Licht. Ist das nicht toll? Nur am Fuß des Kreuzes sehen wir uns selbst und die Welt und Gott im rechten Licht. Und jetzt möchte ich, dass wir noch aufstehen, meine lieben Freunde. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Das ist ja sogar ein Name von Jesus. Kommt gut heim, ihr Lieben, und Gott befohlen. Und ich freue mich, euch schon wieder zu sehen am nächsten Sonntag. Shalom, shalom.